Passt so gut auch, dass das heute ein musikalischer Gottesdienst ist. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid und wir nachher noch mit euch singen dürfen. Und schön auch, dass ich nicht alleine auf der Bühne bin heute. Ich habe hier zwei Bodyguards auf der Bühne, die auf mich aufpassen. Sehr schön. Das Evangelium überwindet Grenzen, kulturelle Grenzen, sprachliche Grenzen. Ich war vergangene Woche unterwegs auf einer Kirchengeschichtsreise. Ich bin gestern am Nachmittag, späteren Nachmittag nach Hause gekommen und ich gebe euch da nur einen kurzen Abriss. Ich war da unterwegs, zuerst in Prag. Ich hoffe, man sieht das ein wenig. In Prag, da werden wir nachher sein, da geht es um den Jan Hus. Schon mal gehört? Genau, das ist diese mysteriöse Person, die Rees da schon angesprochen hat. Die Reise ging dann weiter von Prag nach Herrnhut. Herrnhut kennen sicher die einen auch, die Herrnhuter Brüdergemeinde. Was kommt von dort, das wir wahrscheinlich alle kennen? Die Tageslosungen, genau. Und das war der Ludwig, Graf Ludwig Nikolaus von Zinzendorf, ein lutherisch-pietistischer Theologe. Da stehen wir auch in der Tradition als Krishona-Bewegung im Pietismus. Dann ging es weiter nach Lübben. Was war in Lübben? Musik. Wer hat in Lübben gewirkt? Einer der wichtigsten deutschen Kirchenliederschreiber. Paul Gerhardt, genau. Paul Gerhardt hat dort gewirkt als Pfarrer. Dann ging es weiter nach Wittenberg. Lutherstadt Wittenberg ging es stark um Martin Luther. Um den geht es heute nicht. Aber das war dann ein wichtiges Thema. Dort hat er gewirkt und gelebt. Dann ging es weiter nach Eisleben, das ist die Geburtsstadt von Martin Luther. Weiter nach Erfurt, das ist die Landeshauptstadt vom heutigen Bundesland Thüringen. Dort hat Luther, also war er als Mönch, als Augustinermönch, war er dort im Kloster, haben wir besichtigt. Und dann natürlich noch der Ausflug nach Eisenach auf die Wartburg, wo Martin Luther das Testament in die deutsche Sprache, das Neue Testament übersetzt hat, verborgen als unter dem Decknamen, jetzt muss ich sagen, hatte viele Informationen diese Woche, Junker Jörg, genau, als Junker Jörg hat er dort im Verborgenen gewirkt und das Testament übersetzt. So, das war meine Reise, viele Eindrücke, viel gesehen, viel erlebt und diese Predigt heute ist der Auftakt in eine Serie mit dem Titel »Sei ein Glower«. Das ist ja unser Jahresthema, glowen, glow, also leuchten, scheinen, strahlen, sei ein Glower. Da wird es dann vor allem um biblische Vorbilder gehen, aber heute nicht eine Person aus der Bibel, sondern eben Jan Hus. Der Jan Hus, sei ein Glower wie Jan Hus. Wir richten unseren Blick auf diese Person, die ein Leben durch den Glauben geführt hat und die hell geglowt hat, Jan Hus. Das ist der wohl wichtigste Vorläufer von Martin Luther. Jetzt kleine Zwischenfrage, ich bin nicht ganz sicher, hört ihr mich gut? Sicher? Okay, ich höre mich irgendwie so nicht auf der anderen. Aber das ist alles gut, wenn ihr mich hört, ist gut. Vielleicht sind meine Ohren noch ein wenig haben viel gehört, genau. Jan Hus, der wichtigste Vorläufer von Martin Luther. Das Vorbild von Jan Hus soll uns heute ermutigen, auch für uns persönlich. Ich habe einen persönlichen Bezug, so ein wenig nach Tschechien, das war ja eben, der hat gewirkt in Tschechien, in Prag, damals Böhmen, heutiges Tschechien. Mein Schwager ist aus Tschechien und er hat Koch gelernt, also um die tschechische Küche zu genießen, muss ich eigentlich nicht nach Prag reisen. Es lohnt sich übrigens, die tschechische Küche zu genießen. Und der Jan Hus, mein Schwager, der ist nicht gläubig aufgewachsen, da diese Jahrzehnte hinter dem eisernen Vorhang haben vieles entkirchlicht, auch das war wirklich eine schlimme Zeit, schwierige Zeit. Er ist nicht mit dem Glauben und der Kirche aufgewachsen, ist dann hier zum Glauben gekommen in der Schweiz und da hat ihn der Jan Hus als Tscheche da auch in einer gewissen Phase sehr stark angesprochen. Ja, Jan Hus, der kommt in Tschechien zur Welt, in Böhmen, damaliges Böhmen, heutiges Tschechien. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, sein Vater war Fuhrmann. Und dann zieht er als junger Mann nach Prag, wo er an der Universität studiert. Hier zwei, drei Eindrücke aus Prag. Das ist Prag am letzten Sonntag vor einer Woche. Wunderschön, das war der einzige Tag, an dem es Wolken hatte. So ab Montag war es nur noch blau und Sonne. Das war hier auch so, oder? War eine wunderschöne Woche. Prag, die mit der berühmten Karlsbrücke hier auf dem Bild, benannt nach dem König, also dem Kaiser Karl, früher, mit diesem Bild von Jan Hus in Prag. Also der Jan Hus, der hat studiert, und hört mal, was der studiert hat. Im Grundstudium, das war nur das Grundstudium, hat er Grammatik studiert, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Und dann hat er Theologie studiert. Und im Jahr 1400 wird er zum Priester geweiht. Der war ja katholisch, klar, damals, Westkirche war katholisch, war noch vor der Reformation. Er hält dann Vorlesungen an der Universität in Prag, wird zum Dekan dieser Universität und später zum Rektor. Also der hatte schon eine steile Karriere da. Und daneben übernimmt er aber eine Priestertätigkeit an der Bethlehem-Kapelle in Prag und hält dort jährlich über 200 Predigten. Ich weiß nicht, wo der die Zeit her hatte, noch für 200 Predigten, nebst seinem Studien- und Lehrtätigkeit. Aber das Spezielle war, er hat nicht auf Latein gepredigt, wie es damals üblich war, sondern er hat auf Tschechisch gepredigt. Das war in dieser Bethlehem-Kapelle in Prag, und da waren jeweils 3000 Leute da. Also ich war dort, ich weiß nicht, wie da 3000 Leute Platz haben. Die sind ganz sicher nicht auf so schönen Stühlen gesessen. Dicht an dicht, 3000 Leute hat er da gepredigt, auf Tschechisch. Und da hatten natürlich einige nicht so Freude. Er wurde beschuldigt, das Volk aufzuwiegeln. Die Kapelle, diese Bethlehem-Kapelle, die wurde unter seiner Leitung dann rasch zu so einem Sammelbecken von reformorientierten Personen und auch von nationalbewusster Kreise. Kirche, Politik, das war damals absolut miteinander verbunden. Ganz anders auch, als wir es heute kennen noch. Also das ging immer auch um Macht. Das war absolut miteinander verwoben. Da ging es immer um Macht und um Geld. Und deshalb hatten auch die Herrscher, die weltlichen Herrscher, Interesse an dem, was da passiert. Jan Hus predigt auf Tschechisch, schwierig für die Leute damals, also für das Volk natürlich super. Jan Hus, der findet ein Vorbild, ein persönliches Vorbild, und zwar in dem englischen Kirchenkritiker John Wycliffe. Auch schon gehört, oder? Wäre auch so ein Glauber, der John Wycliffe. Der war ja ein englischer Kirchenkritiker. Es gibt eine Organisation heute, die nach ihm benannt ist, die Bibeln übersetzt. Wycliffe kennen sicher auch einige von uns. Und Wycliffe hat heftig Kritik geübt am weltlichen Besitz der Kirche, am Ämterkauf und am Ablasshandel. Also dass man die Zeit im Fegefeuer nach dem Tod verkürzen konnte durch den Kauf von Ablassbriefen. Die englische Kirche, die hat damals, also das hat John Wycliffe gesagt, er hat gesagt, die Kirche hat kein Recht auf weltliche Macht, den Zehnten und Landbesitz. Sie hat kein Recht auf ihren Besitz, der halb England ausmacht. Man geht davon aus, 30%, vielleicht bis 50% in England damals waren im Besitz der Kirche. Und das hat der hat das wirklich kritisiert, der John Wycliffe. Und John Wycliffe, der lehnte Papst ab, die Kardinäle, Bischöfe, auch so die hierarchische Institution der Kirche. Nach seinem Verständnis sollte die Kirche eine Gemeinschaft von Menschen sein, mit Jesus alleine als ihrem Haupt. Vorletzte Woche war der erste Abend hier Bibelseminar zum Kolosserbrief. Waren einige dabei. Da geht es genau um das. Jesus, dort heißt es, sagt Paulus, und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Diesem Christushymnus am Anfang. Und Jan Hus, der findet ein Vorbild in diesem John Wycliffe, der war älter als Jan Hus, hat aber auch noch gelebt am Anfang zu dieser Zeit, und er wurde stark geprägt von diesem John Wycliffe. Jan Hus soll später gesagt haben, es ist genug, dass ein jeglicher Mensch in seinem Herzen Gott bekennt. Also nicht dieses ganze Ämterwesen, die Kirche mit der Hierarchie, mit Geld und Macht und was weiß ich. Prag war aber tief gespalten, also nein, es war eine tief gespaltene Kirche zur Zeit von Jan Hus. Jetzt müsst ihr euch das mal anhören. Prag zur Zeit von Jan Hus hatte etwa 40.000 Einwohner. Heute 1,3 bis 1,4 Millionen, damals 40.000 Einwohner. Das war viel. Also im Osten hat die Musik gespielt damals, auch kulturell und so. Das war wirklich damals eine Blütezeit im Osten von Europa. In dieser Stadt, 40.000 Einwohner, gab es 70 Kirchen und Kapellen, 20 Klöster, immer mehr Kleriker, also geweihte Amtsträger, und 29.000 Prager, heißt es denn, da kamen unwillig für 1.200 Kleriker auf. Das war so Verhältnis 24 zu 1. Also das wirklich, das war einfach, das hat da Blüten getrieben mit diesen Kirchen, mit Macht, mit Geld, mit Ämtern, die man gekauft hat. Und Jan Hus, der predigt gegen diese Missstände an in der Kirche damals. So bezeugt es ein Zeitgenosse von Jan Hus, der sagt, in seinen Predigten bekämpfte er standhaft Heuchelei, Pomp, Habsucht, Schwelgerei, Ämterkauf und andere Sünden des Klerus. Hat auch gefährlich gelebt an der Jan Hus. Aus der Bibel heraus hat er diese herrschenden Ungerechtigkeiten angeprangert. Von Jan Hus ist überliefert, dass er sagt, die Bibel ist ganz wahr, sie ist der Spiegel. Also er hat einen starken Fokus gerichtet, wir müssen die Bibel lesen, verstehen, dort kommt der Glaube her. Die Bibel, wir müssen unser Leben wie in einem Spiegel durch die Bibel erkennen. Die Schrift ist eine lebendige Sache und so will er alles, was in der Heiligen Schrift gesagt ist, will er halten und glauben, solange in ihm Atem ist. Also Jan Hus war eine Person, die in all diesen Auswüchsen in der Kirche gesagt hat, wir müssen zurück zur Bibel, wir müssen die Bibel lesen, die Leute müssen verstehen, was da steht. Deshalb hat er in Tschechisch gepredigt. Weg mit diesem Ballast, wir müssen wieder zurück zur Bibel. Und ich denke, das ist ein wichtiges Bekenntnis zur Bibel als das von Gott geoffenbarte Wort, auch für die heutige Zeit. Damals, das Studium der Bibel, das Lesen der Bibel war denen vorbehalten, die Lateinisch konnten. Das waren nur die Ämter, die Klerus, die normalen Menschen wie du und ich, die konnten die Bibel gar nicht lesen in Latein. Hus ist ein Vorbild, das ist, was ich mitnehme, so ein Glower für uns heute. Hus ist ein Vorbild für einen frischen und lebendigen Glauben, der sich aus dem Wort Gottes speist, der davon lebt, was Gott zu uns spricht in der Bibel direkt. Auch wir dürfen uns nicht einfach auf Tradition verlassen. Diese Gefahr besteht immer wieder, auch wenn man sagt, nein, wir nur die Bibel und so. Diese Gefahr besteht immer, dass da sich Traditionen aufbauen und wichtiger werden. Wir brauchen alle einen persönlichen Zugang zur Bibel. Das nehme ich mit so. Dafür hat sich Jan Hus eingesetzt, dass die Menschen die Bibel verstehen und daraus leben. Der Jan Hus, der hat gelitten an diesem Sittenzerfall in der Kirche damals, tief gespalten. Jetzt müssen wir uns das einfach vor Augen führen. Es gab damals zwei Päpste. Das war diese Zeit, es gab eine Doppelwahl, die waren zerstritten. Es gab zwei Päpste, zwei Männer, die sich als Nachfolger von Petrus verstanden. Der eine residierte und kassierte in Rom und der andere in Avignon. War schon mal jemand in Avignon? Ich war mal dort, den gibt es auch heute noch, den Papstpalast. Da gab es zwei Päpste zu dieser Zeit. Dann gab es ein Konzil 1409 in Pisa und man wollte das Problem lösen. Wir haben zwei Päpste, das ist ein Problem. Die müssen zurücktreten und wir wählen einen neuen Papst. Das haben die gemacht, sie haben einen Papst gewählt. Das Problem war, die anderen beiden sind nicht zurückgetreten. Also hatte man drei Päpste. Drei Päpste mit ihrem ganzen Anhang mussten durch die abendländische Gesellschaft finanziert werden. Da ging es um Geld, das können wir uns gar nicht vorstellen. das Amt des Papstes, es war wirklich zur Farce verkommen. Es ging nur noch um Macht und Geld. Die drei Päpste waren auch Spielbälle der europäischen Monarchien damals, einfach nur ein Machtding. Und Jan Hus hat sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, dass die Kirche nach dem Vorbild des Neuen Testaments reformiert wird und wieder Kirche für das Volk wird. Und er hat die Kleriker angeprangert. Ich lese das nicht alles vor, ihr könnt es lesen. Was hat Jan Hus gesagt? Er hat gesagt, ihr predigt Wasser, aber trinkt Wein. Das ist die Zusammenfassung. Ihr lebt nicht, was ihr sagt. Ihr seid nicht integer, nicht authentisch. Ihr lehrt das eine, aber ihr lebt etwas komplett anderes. Jan Hus brandmarkt diese Scheinheiligkeit, diese Doppelmoral. Sein Glaube, der Glaube von Jan Hus gründete auf dem Fundament der Bibel und im Alltag setzte er ihn um. Nicht ohne Fehler, auch Jan Hus nicht, aber mit Leidenschaft. Stimmt das, was wir leben, stimmt das überein mit dem, was wir glauben und was wir sagen, was wir glauben? Stimmt das überein in unserem Leben? Diese Frage kommt da von Jan Hus auch zu mir persönlich. Wenn niemand zuschaut, leben wir das, was wir als Überzeugung vorgeben? Oder klammern wir ganze Dinge, Themenbereiche aus, wenn es um Macht geht, wenn es um Geld geht, wenn es um Sex geht, was auch immer, auch heute bei uns, wenn niemand zuschaut? Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen von Warren Buffett, kennt den jemand? Großinvestor, Börsenorakel, umstrittene Person, der hat gesagt in einem Interview, Integrität. Integrität bedeutet, Reden und Handeln kommt zusammen, ist dasselbe, oder authentisch leben. Integrität ist wichtiger in der Finanzwelt, das klingt jetzt eigentlich paradox, ja, aber einfach in der Geschäftswelt, Integrität ist wichtiger als Intelligenz, Kompetenz und so weiter. Also ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie das mit der Integrität heute in der Finanzwelt ist. Aber man spürt irgendwo, eigentlich ist das so zentral, oder? Jan Hus hat das wirklich kritisiert an der Kirche und ist dafür eingestanden, dass da Reden und Handeln wieder zusammenkommt. Die Kirche hat sich natürlich gewehrt, können wir uns vorstellen damals. Sie will die Freiheit von Jan Hus und seinen Lehren einschränken. Der Papst Alexander V., der verbot tschechische Volkspredigten. Gesagt, geht nicht. Hus predigt weiter auf Tschechisch. Er wird eigentlich vom Reformator auch ein wenig zum Revolutionär in diesem Moment. Und natürlich auch für das Volk in Tschechien, auch zu einem, bis heute übrigens zu einem Nationalheiligen. Auch, also der wird auch vereinnahmt von allen politischen Richtungen. Das ist eine wichtige Figur in Tschechien. Der Papst fordert auch, alle Bücher von John Wycliffe zu verbrennen. Jan Hus, der hat John Wycliffe nicht persönlich getroffen, aber es gab Studenten, die waren in England und die haben ihm Schriften mitgebracht von John Wycliffe und das hat ihn geprägt. Und der Papst hat dann angeordnet, alles von John Wycliffe muss verbrannt werden. Jan Hus behält seine Schriften natürlich und predigt weiter auf Tschechisch. Und er sagt, einem irrenden Papst Widerstand leisten ist so viel wie dem Herrn Jesus Christus gehorchen. War schon auch da im Widerstand natürlich. Dann wird ihm der Prozess gemacht in Rom aus der Distanz von der Kurie. Er wird trotz Verbot predigt er weiter, er wird exkommuniziert, das heißt, er stand dann außerhalb der Kirche. Seine Anhänger verhindern aber, dass er da irgendwie, dass das vollstreckt wird. Der König Wenzel von Böhmen, der hält noch seine schützende Hand über ihm. Deshalb kann er dort noch einen Moment weitermachen. Das Problem ist, die Karten werden dann neu gemischt, als der Papst Ablassprediger nach Prag schickt, weil der wollte einen Kreuzzug wieder machen und der musste finanziert werden. Also schickte man die Ablassprediger los. Und die kommen nach Prag und das Problem war, König Wenzel, der hat dann selber auch davon profitiert. Und deshalb hat er dann seine schützende Hand über Jan Hus auch zurückgezogen. Das war vielleicht ein wichtiger Unterschied zu Martin Luther 100 Jahre später. Martin Luther, Da war Friedrich der Weise, der Kurfürst damals von Sachsen, der hat die Hand auch über Luther gehalten, dass der weiter wirken konnte. Und das war ganz wichtig. Und das bei Jan Hus hat da der König dann irgendwann seine schützende Hand zurückgenommen. Und so musste Jan Hus Prag verlassen. Er hat weiter gepredigt zum einfachen Volk, aber er konnte nicht mehr in Prag wirken. Aber es war wirklich eine schlimme Zeit in der Kirche, sodass selbst die Verantwortlichen in der Kirche, die kamen zum Schluss, es braucht irgendwie Veränderungen. Und dann wurde das Konzil einberufen, ein Konzil in Konstanz, nicht weit von uns. 1414 bis 1418, 4 Jahre lang, waren die da in Konstanz. Ja, das war eine Konferenz. Einfach wenn du denkst, ja, 3-4 Tage Konferenz, so ja, 4 Jahre Konferenz in Konstanz. Konstanz, damals 6.000 Einwohner. Beim Konzil mussten die nochmals so viele Leute versorgen, also bewirten, nochmals etwa 6.000 Leute kommen. 3.000 Leute im Stammertal, jetzt kommen da für 4 Jahre nochmals 3.000 Leute und wir müssen die irgendwie Raum und Essen und so weiter. So war das in Konstanz. Ich gebe euch eine Besucherliste. Papst Johannes mit 27 Kardinälen und 4 Patriarchen, 49 Erzbischöfe, 339 Bischöfe, 332 Äbte, 28 Könige und weltliche Fürsten, 78 Grafen, 3000 Beamte, Dienstleute, Personal, damit es diesen hohen Herren an nichts fehlte. Ebenso 516 Gaukler, Komiker, brauchte auch noch ein wenig Unterhaltung. Und 718 Dirnen und öffentliche Mädchen, um die triebhaften Übergriffe auf die ehrbaren Bürgerfrauen zu verhindern. Das war das WEF mal 10 damals. Weltliche Macht, kirchliche Macht, unglaublich, können wir uns gar nicht vorstellen. Das Problem war an diesem Konzil, das, was eigentlich die Reformer für ein Problem hielten, nämlich diese Missstände in der Kirche, der Ablasshandel, das war gar nicht das Thema von den Mächtigen. Die wollten sich mit der Spaltung in der Kirche beschäftigen und mit Jan Hus. Sie wollten aber Jan Hus nicht als Märtyrer sterben lassen eigentlich. Sie wollten den nicht der böhmischen Bewegung da präsentieren als Märtyrer. Und so bieten sie Jan Hus immer wieder Gnade an, wenn er wieder rufen würde, seine Lehren. Und Jan Hus sagt dann, ich will nicht lügen angesichts Gottes noch gegen mein Gewissen und die Wahrheit handeln. Ich kann auch die vielen Menschen nicht enttäuschen, denen ich gepredigt habe. Ich will nicht wieder rufen. Ist das religiöser Fanatismus, wie wir ihn heute teilweise auch kennen? Ich glaube, der Unterschied ist, dass Jan Hus inspiriert von der Bibel und von seinem Gewissen geht er gegen die Missstände der damaligen Zeit vor, unter denen das Volk leidet. Die haben wirklich gelitten, das einfache Volk. Und Jan Hus, der setzt keine Gewalt ein und kämpft ohne Herrschaftsansprüche. Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker, der Heidenvölker, die Menschen unterdrücken, dass sie Gewalt über sie ausüben. Das war bei Jan Hus so, das ist heute in vielen Teilen nicht anders. Ihr wisst, dass das so ist. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener und wer der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie ich, Jesus, ja als Sohn des Menschen nicht gekommen bin, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen, so weit, dass ich mein Leben hingebe als Lösegeld für viele. Das ist der Jesus-Groove, oder? Das sollte uns antreiben als Kirche. Jan Hus hat das gespürt. Aber die Zeit war vielleicht nicht reif. Jan Hus, der wurde dann am 6. Juli 1415 als Ketzer verurteilt. Nach der Urteilsverkündigung erfolgte die sogenannte Degradation, also er wurde ausgeschlossen aus dem geistlichen Stand eines Priesters, er wurde damit der weltlichen Gewalt unterstellt, wurde verurteilt. Er musste all seine Priesterkleider ausziehen, man hat ihn dem Henker übergeben, man führte ihn in Konstanz dann vor die Stadt auf den Scheiterhaufen und hat ihn dort verbrannt. Das ist ein Bild aus der Bethlehem-Kapelle heute in Prag. Ich denke, einige von euch kennen die Geschichte. Konstanz ist ja nicht so weit weg. Es gibt auch dort Denkmäler zu Jan Hus. 100 Jahre vor Luther. Man spricht von einem Vorreformator. Es ist überliefert, dass er noch, während man das Holz angezündet hat, konnte er noch singend flehen: Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Und weil man eine Reliquienverehrung verhindern wollte, hat man ihn die Asche im Rhein verstreut von Jan Hus. Ausgegraben, verbrannt, verbrennen. Man wollte einfach mit dieser Reformbewegung Schluss machen. Jan Hus ist bereit, für seinen Glauben zu sterben. Auch heute an vielen Orten in der Welt bezahlen Menschen, die Jesus nachfolgen, die sich zu Jesus bekennen, einen hohen Preis. Nicht so bei uns in dieser Art. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, was darf uns unser Glaube kosten? Geht es mir nur darum, dass es mir besser geht, auch mit dem Glauben, ein besseres Leben durch den Glauben? Oder bin ich bereit, mein Leben für Gott einzusetzen? Sind wir bereit, in dem Umfeld, in dem wir sind, einen Preis dafür zu bezahlen, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen? In den Themen, die wir heute haben, kostet uns jetzt nicht gerade das Leben bei uns, aber an vielen Orten schon. Was sind die Auswirkungen von seines Lebens? Jan Hus, oder vor seiner Verbrennung soll Jan Hus gesagt haben: Heute bratet dir eine Gans. Hus heißt auf Deutsch, also Tschechisch heißt das Gans, dann auf Deutsch. Er sagt: Heute bratet dir eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen. Ganz ein berühmter Ausspruch von Jan Hus. Und dies wurde dann 100 Jahre später auf Martin Luther gedeutet, der Schwan. Hat auch mit diesem Symbol gearbeitet. Der Tod von Jan Hus hat die Ausbreitung nicht gestoppt. Das ist ja eigentlich immer so letztlich, oder? Die Hinrichtung von Jan Hus hat das nicht gestoppt. Seine Anhänger, die Hussiten, haben weiter sich eingesetzt und das führte dann auch zu ganz verheerenden Hussitenkriegen. Habsburg mit Rom haben 20 Jahre lang gemeinsam gegen die tschechischen Protestanten gekämpft, dann in einem Krieg. Und damit wurde dann der Boden für die spätere Reformation bereitet. Jan Hus gilt als der wichtigste Wegbereiter von Martin Luther, von der Reformation. Mit viel Einsatz hat er sich dafür eingesetzt, dass das Volk die Bibel in Tschechisch lesen kann. Und er wirkte auch ähnlich sprachbildend wie Luther dann. Ich habe euch ein Bild, so gegen den Schluss, aus der Bethlehem-Kapelle mitgebracht. In Prag kann man heute dort anschauen, im Jan-Hus-Museum. Dieses Bild, ich zeige es euch gleich noch ein wenig größer. Man sieht da auf der linken Seite John Wycliffe, in der Mitte Jan Hus und rechts Martin Luther. Und es heißt dazu, Wycliffe, man sieht es auf dem Bild, der schlägt einen Funken heraus. Jan Hus, der trägt oder der zündet eine Kerze an in der Mitte. Und Martin Luther schwingt die Fackel. Das ist so ein Bild dafür, für die Entwicklung der Reformation. Und das hat mich sehr berührt, dieses Bild. Die wenigsten von uns werden in die Geschichte eingehen als Fackelschwinger, wie Martin Luther. Wahrscheinlich, vielleicht. Vielleicht zündest du eine Kerze an. Du hast wunderschön und unabgesprochen das Bild des Funken aufgegriffen, Rees, ganz am Anfang. Vielleicht schlagen wir da und dort einen Funken, aber du hast einen Beitrag. Und wie klein oder wie groß der auch immer ist, die Geschichte ist größer. Du weißt nicht, was das für Auswirkungen noch haben wird. Du bist wichtig. Du kannst glowen, du kannst leuchten. Wenn Jesus dein Licht ist und du bereit bist, das weiterzugeben, dort, wo du hingestellt bist, immer wieder auch einzustehen für Jesus, für sein Reich, dass die Bibel gelesen wird, dass wir Jesus nachfolgen, was auch immer dir Gott aufs Herz gibt in diesem Zusammenhang, sei es ein Funke, eine Kerze oder eine Fackel, du hast was beizutragen, du hast einen Beitrag. Egal wie alt du bist, egal aus welcher Kultur du kommst, welche Sprache du sprichst, wenn du Jesus nachfolgst, du hast einen Beitrag. Für mich Jan Hus so eine Person, die mich begeistert. Wie gesagt, er war nicht ohne Fehler, er war ein Kind seiner Zeit, das sehen wir immer, sind wir auch, aber der hat schon geglaubt. Nicht, das ist ja verrückt jetzt das Bild, am Schluss wurde er verbrannt, ja, aber der hat vorher wirklich schon geleuchtet durch sein Leben, durch sein Engagement. Was ist dir wichtig geworden heute? Frischer Glaube aus der Bibel, authentisch leben, auch mit Mut, mit viel Mut und auch Demut zu Glaubensüberzeugungen stehen.